and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
Wir wissen bei einigen Objekten beispielsweise, dass sie um 1790 gesammelt sind. Das älteste datierte Objekt in der Vogelsammlung, das ich gerade vor Augen habe, ist datiert mit 1779 und von James Cook auf Hawaii gesammelt worden.
Die Vogelsammlung des Museums ist besonders. Es ist die größte in ganz Deutschland. Rund 80% aller Vogelarten weltweit sind hier zu finden. Beziehungsweise jetzt gerade nicht. Wo sind sie hin und wann kommen sie wieder? Pascal Eckhoff ist seit 2007 am Museum für Naturkunde. Als kleiner Junge hat er sich schon für Vögel interessiert. Manchmal braucht es dann aber noch etwas, bis man den passenden Beruf für seine Leidenschaft gefunden hat. Eine Präparatorenausbildung und einen Ausflug in völlig andere Berufsgebiete später war es dann soweit. Die Traumstelle war frei. Heute hütet Pascal als Sammlungsmanager die Vogelsammlung und damit ca. 200.000 Objekte. Das sind Eier, Skelette, Nester, Flügel und natürlich ganze Vogelbälge. Viele Präparate sind in meterhohen Schränken untergebracht oder im großen historischen Vogelsaal. Für die Öffentlichkeit bisher unzugänglich. Das ändert sich jetzt. Der Zukunftsplan wird in die Tat umgesetzt und Bonnie hatte da eine Idee. Passives Vitrinenglotzen war gestern. Mit Bonnie Dietermann wird Museumskultur gelebt. Die Kulturwissenschaftlerin und Museumsmanagerin ist seit 2019 am Museum für Naturkunde. Mitmachen lautet Bonnies Devise. Im Team Ausstellung hat sie bereits eine Varieté-Show konzipiert und denkt sich Formate aus, die Besuchende und Museum zusammenbringen. Im Museum für Naturkunde hat sie die Freiheit bekommen, mit neuen Formaten zu experimentieren und herausgekommen ist jetzt die erste Ausstellung, die zusammen mit Besuchenden entstanden ist. Also öffnet die Türen der Vogelsammlung. Host Lukas Klaschinski ist im Anmarsch.
Pascal, Bonnie, willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Dankeschön.
Hallo.
Vögel müssen manchmal umziehen, habe ich gehört. Was ist da los im Museum?
Ja, es gibt große Baustellen innerhalb des Hauses und davon sind dann immer mal auch Sammlungsbereiche und Sammlungssäle betroffen. Und im aktuellen Bauabschnitt liegt ein großer Vogelsaal, in dem so etwa 11.500 montierte Vogelpräparate, historische Vogelpräparate gelagert werden. Und die mussten für diese Baustelle halt ausziehen.
Das ist der Saal, wo die ganzen antiken Vitrinen sind, ne?
Ganz genau.
Wow, okay. Da gibt es dann eine Menge zu tun. Also ich finde, die sind wahnsinnig schön und die werden wahrscheinlich größtenteils aufgearbeitet, ne?
Richtig, also bei dem Prozess, wenn man die schon mal eh alle in der Hand hat, die sind wie gesagt historische Präparate, die großteils sehr, sehr alt ist, also die sind in der Regel 100 bis 150 Jahre alt, manche auch etwas älter und haben eine ganze Menge erlebt und insbesondere im Zweiten Weltkrieg viel Schaden genommen und da wir die jetzt nun eh alle in der Hand haben, haben wir die Gelegenheit genutzt und sie nochmal gereinigt, wo es nötig war, repariert, Sockel getauscht und all diese Prozesse und dann gleich bevor wir sie für den Umzug verpackt haben, auch nochmal fotografiert, sodass das so eine kleine Fließbandgeschichte im Prinzip war, die da jedes Präparat durchlaufen hat.
Pascal, du als Sammlungsmanager der Vogelsammlung hast wahrscheinlich auch im Kopf, wie viele Exemplare das insgesamt waren, ne?
Ja, also diese montierten Präparate, wir haben etwas über 12.000. Ein Teil davon steht fest in der Ausstellung oder ist in Ausleihen, aber so etwa 11.500 tatsächlich waren in diesem Saal und von diesem Umzug betroffen.
Wow. Und sind da alle bekannten Arten vertreten?
Nein, da sind nicht alle bekannten Arten vertreten. Wir haben ja um die 11.000 Vogelarten und ich weiß nicht, in dem Vogelsaal waren vielleicht 70% oder sowas von der, oder vielleicht sogar ein bisschen weniger. Man hat ja wirklich nur ganz früher montiert und dann ab 1900 etwa wurden die Präparate dann als Bälge gemacht und sind noch nicht vom Umzug betroffen. Diese Präparate sind dann beim nächsten Bauabschnitt dran.
Okay. Was ist das größte Exemplar der Sammlung?
Na, der Strauß.
Ja, okay.
Klar.
Ergibt Sinn. Und das kleinste? Ein Kolibri?
Das kleinste der Sammlung ist der Bienenkolibri oder die Bienenelfe von der Insel Kuba. Die gibt es aber nicht als montiertes Präparat, aber auch bei denen waren in ähnlicher Größenordnung die kleinsten halt die Kolibris.
Ich komme ja aus einer Familie, wo es einige Lehrerinnen und Lehrer gibt und da haben die, würden sie natürlich nie öffentlich sagen, auch ihre Lieblingsschülerinnen. Hast du Lieblingsstücke?
Ja, das wird man komischerweise sehr häufig gefragt. Nein, habe ich im Prinzip nicht. Also ich habe keine Lieblingsvogelart oder sowas in der Art. Es gibt natürlich einige Präparate, die ich sehr gern mag von unserer Museumssammlung. Beispielsweise haben wir ein sehr schönes Präparat von einer Labradorente, aber ein ausgesprochenes Lieblingsobjekt oder eine Lieblingsart habe ich nicht, nein.
Mhm. Im Alltag denken viele Menschen ja oft schwarz-weiß über Vögel, ne? Viele mögen Spatzen, aber hassen Tauben. Warum ist das so?
Das möchte ich auch gerne mal wissen. Überhaupt keine Vorstellung. Tauben sind auch faszinierend und es gibt insbesondere exotische Tauben, die ich ganz gerne auch mal bei Führungen zeige, um das Bild so ein bisschen zu verbessern. In wunderschönen Farben, Fruchtfresser, die in verschiedensten Lebensräumen vorkommen. Warum die Taube reduziert auf die Stadttaube dann auch einen eher schlechten Ruf hat, ist mir eigentlich nicht wirklich klar. Gerade die Vogelzugforschung, die Brieftaube, faszinierend, was da an Leistung hintersteckt, sollte eigentlich die Leute eher begeistern, als irgendwie mit negativen Gefühlen behaften.
Insgesamt, Pascal, ist ja so ein riesiges Team eigentlich damit vertraut, diesen Umzug möglich zu machen, oder?
Ja, richtig. Also da sind gleich mehrere Kollegen und Kolleginnen aus der Vogelsammlung natürlich und aus den Sammlungen, die dort zunächst mal mit der Idee des Umzugs sich herausgefordert gefühlt haben. Aber letztendlich sind es natürlich eine Riesenmasse an Menschen, die davon irgendwie direkt oder indirekt daran beteiligt waren. Das sind die Präparatoren, das sind natürlich die ganzen Planer, was das Baugeschehen und die Bauabläufe betrifft. Und das ist das Team der Ausstellung, das sind Fotografen, das sind im Hintergrund IT-Leute, die für die Dokumentation eben die Strukturen stellen, sind unheimlich viele Menschen, die tatsächlich daran mitgearbeitet haben, von der Idee des Umzugs aus der Notwendigkeit der Sanierung bis hin zu dieser daraus dann relativ zufällig als Idee und dann doch immer weiterentwickelten, guten, tollen Ausstellung geworden ist.
Aus dem Umzug ist ja eine Ausstellung entstanden, Zugvögel heißt die, ein Wortspiel, oder sind auch wirklich Zugvögel in der Ausstellung dabei?
Natürlich sind auch Zugvögel dabei, aber tatsächlich wird in der Ausstellung ein absolut repräsentativer Mix im Prinzip aus allen Vogelgruppen und Familien und dementsprechend auch verschiedenen Verhaltensformen dargestellt oder gezeigt.
Das, was ich im Berliner Winter auch immer gern tun würde, machen circa die Hälfte aller Vogelarten. Abhauen. Wenn's ungemütlich wird und die Nahrungsbestände zu wünschen übrig lassen, werden bei Storch, Kuckuck, Kranich, Feldlerche, Mauersegler, Rotkehlchen, Star, Nachtigall und Co. die Zelte abgebaut. Lange war gar nicht klar, wohin die Vögel verschwinden. Aristoteles dachte, Vögel machen einfach Winterschlaf. Und noch eine Theorie hatte er. Die verschwundenen Vögel sind gar nicht weg, sie verwandeln sich nur in anders aussehende Arten. Da wird der Kuckuck in der Wintersaison zum Sperber oder die Gartenrotschwänze zu Rotkehlchen und dann verwandeln sie sich pünktlich zum Sommer wieder zurück. Noch im 18. Jahrhundert glaubten WissenschaftlerInnen, dass Schwalben die kalte Jahreszeit im Schlamm von Teichen und Seen verbringen würden. Ach ja, wo die Wissenschaft noch nicht ist, da übernimmt die Fantasie. Einer musste es dann richten. Einer, der ohnehin schon total beschäftigt damit war, die Kinder zu bringen. Genau, der Weißstorch. In die Geschichte eingegangen ist er als Pfeilstorch. Ein Storch mit einem Pfeil in der Brust. Den Pfeil hat er überlebt. Wer jährlich mehr als 10.000 Kilometer fliegt, ist hart im Nehmen. Den Schuss, angekommen an der Ostseeküste, hat er allerdings nicht überlebt. Mit seinem Tod wurde das Rätsel gelöst. Der Pfeil stammte aus seinem Winterdomizil Afrika.
Was hat überwogen, Pascal, als der Umzugsauftrag an dich herangetragen wurde? Wie kam der überhaupt? Hat Johannes Vogel angerufen und gesagt, so, wir müssen mal umziehen? War es da Freude oder Stress, was in dir aufkam?
Natürlich war das eine irre Herausforderung, denn wir haben nicht nur große Stückzahlen und sehr fragile Objekte dabei, sondern es gibt natürlich für sowas auch immer einen Zeitplan und man braucht dann ein paar helfende Hände. Aber das Hauptproblem war, dass ich mir erstmal überlegen musste oder wir uns überlegen mussten, wie verpacken wir die denn überhaupt so? Es war noch gar nicht klar, wo die hinkommen, ob die im Haus bleiben können oder ob die eventuell sogar das Haus verlassen müssen. Und dementsprechend war die erste Herausforderung mal irgendwie, sich zu überlegen, wie wir die denn überhaupt verpacken.
Wie viele Exemplare waren es noch gleich?
11.500.
Und die mussten dann alle verpackt werden?
Ja.
In wie viele Kisten?
Oder fast alle. Es gibt ein paar, die sind ausgeschlossen, weil sie zu groß oder zu fragil oder zu wichtig sind. Und die sind in einen Nachbarsaal nur umgezogen, der bereits renoviert ist. Aber letztendlich waren es 200 Kisten, hatte ich hochgerechnet, und wir waren am Ende bei 184, 185 etwa.
187.
187 sogar.
Wow.
Ich habe gestern nochmal nachgezählt.
Ah, sehr gut.
Bist du da durchgegangen und hast es
nachgezählt? Nein, Quatsch, wir haben Listen.
Okay, wunderbar. Ja, natürlich habt ihr Listen. Wie lange habt ihr denn dafür gebraucht?
Na, für den ganzen Prozess würde ich sagen etwa anderthalb Jahre.
Und warum muss eigentlich gereinigt und repariert werden? Ist das nicht ein Prozess, der sowieso immer die ganze Zeit stattfindet?
Nee, tatsächlich nicht. Das ist auch nicht nebenbei im laufenden Betrieb so ohne weiteres leistbar. Mhm. Die Tiere haben starke Beschädigungen durch den Zweiten Weltkrieg und natürlich immer einzelne Objekte, die mal irgendwie für irgendwelche Zwecke angefragt wurden, gebraucht wurden, ausgeliehen wurden, die haben oft schon eine Restauration erfahren. Aber die große Masse war dann doch mit der Zeit etwas eingestaubt und hatte viele Schädigungen von zu dichtem Packen, von Behandlungen, von tatsächlich direkt den Einflüssen des Zweiten Weltkriegs. Und dementsprechend war da durchaus eine ganze Menge zu tun. Fast jedes Objekt brauchte nochmal irgendwie ein paar pflegende Handgriffe.
Okay, ich stelle mir gerade vor, wie man so einen Vogel entstaubt. Da geht man wahrscheinlich nicht mit einem Staubwedel rüber, sondern man kann die auch nicht absaugen, oder?
Ja, richtig. Also das kann man alles schon.
Vorsichtig.
Genau. Das Problem ist, dass der Staub nicht der gleiche ist, der bei uns zu Hause sich ansammelt, sondern in diesen Stäuben sind massiv Gifte eingelagert, die als Biozide in die Vögel eingebracht wurden und dann eben nach außen diffundieren. Wir reden insbesondere von Schwermetallen wie Arsen und dementsprechend sind diese Stäube auch anders zu behandeln. Das heißt, im Prinzip haben Kollegen in einem Vollschutz mit Druckluft vor einer Absaugung die Objekte entstaubt.
Ah, okay. Und die Gifte sind dort drin, weil man die früher zum Präparieren benutzt hat.
Genau, richtig. Die sind einfach ein sehr guter Schutz gegen Fraßinsekten. Da hat man zumeist so eine Seifenlösung produziert, die man dann von innen beim Präparieren auf die Haut aufgestrichen hat.
Und wie macht ihr das heute? Also du hast ja auch Präparationen gelernt, ne? Du bist gelernter Präparator. Wie konserviert ihr die Objekte?
Tatsächlich benutzen wir diese Gifte alle nicht mehr. Die heute werden gegerbt. Und statt auf Gifte wird jetzt auf ein Monitoring gesetzt. Das heißt, wir haben ein gutes Netz an verschiedenartigen Fallen, die uns zeigen, wenn irgendwo Insektenaktivitäten sind. Und dann kann man gegebenenfalls das Objekt eben relativ schnell finden, das Befallene, und dann gesondert einzeln behandeln.
Ah, okay. Das ergibt Sinn. Dann muss man das nicht mehr so generalistisch machen, alles besprühen und...
Genau.
Ist vielleicht auch für euch gesünder auf Dauer, die in der Sammlung arbeiten, ne?
Absolut, das ist ein Hauptgedanke dahinter, ja. Dass man mit allem Gift, was man einbringt, natürlich auch jeden Nutzer im Prinzip in der Exposition aufsetzt.
Ich glaube, das macht ganz wenig, wenn man mal ins Museum geht als Besucher oder Besucherin, aber wenn man da jeden Tag arbeitet und durch die Gänge geht, kann das schon eine Belastung sein, ne?
Genau so ist es. Also tatsächlich, wenn ich in meiner Schullaufbahn 2-3 Mal so ein Präparat auf dem Tisch habe und mir das aus der Nähe angucke oder aber auch eben als normaler Museumsbesuch im Museum unterwegs bin, dann ist das alles kein Problem. Aber wenn man tatsächlich jeden Vogel irgendwie immer mal wieder in der Hand hat oder 8 Stunden am Tag, jeden Tag sein Leben lang so diese Präparate in der Hand hat, dann ist das natürlich was man beachten muss.
Jetzt stelle ich mir diesen riesigen Saal vor mit den langen Gängen, mit den Vitrinen, eine Vitrine nach der anderen, die sind ja groß und breit und lang. Wenn die Sammlung jetzt fertig ist, nachdem der ganze Raum restauriert wurde, was wird anders sein?
Insbesondere geht es um die Hülle des Raumes. Wenn du den Raum kennst, weißt du, wie stark beschädigt insbesondere die Decke ist, aber eben auch die Böden und die Wände. Das wird alles tatsächlich saniert. Die Vitrinen werden überarbeitet und es wird ein Konzept vermutlich geben, sodass der Saal nicht nur wie jetzt zu besonderen Events geöffnet wird, sondern Teil der Ausstellung wird, sodass tatsächlich diese Vogelpräparate auch von den Besuchenden dann angeschaut werden können.
Ja, das ist ja spannend, weil genau, eigentlich war er jetzt hauptsächlich verschlossen und zu besonderen Anlässen wurde geöffnet. Also ich habe ihn schon öfter gesehen und war immer beeindruckt und dann wird er Teil der Ausstellung. Das hört sich spannend an. Pascal, du bist jetzt ausgebildeter Präparator, das hatten wir ja bereits geklärt. Präpariert man anders, wenn man weiß, das Objekt kommt in die Ausstellung statt in die Sammlung? Also ist man da ein bisschen genauer? Stellt man die Vögel anders auf? Sagt man, das muss spektakulärer aussehen beim Präparieren? Der Draht in die Flügel.
Ja, das sind tatsächlich völlig verschiedene Sachen. Diese Vögel, wie sie da im Vogelsaal stehen, werden so gar nicht mehr präpariert für die wissenschaftliche Sammlung. Wenn wir Vögel haben, die für die wissenschaftliche Sammlung präpariert werden, dann werden daraus Bälge. Das heißt, im Prinzip sind die vom Innen ähnlich wie die aufgestellten Vögel, aber eben ohne diesen Holzsockel drunter, ohne Glasaugen, ohne diese starken Drähte, sondern einfach als liegende, im Prinzip wissenschaftlich gut vergleichbare Objekte. Wenn für die Ausstellung präpariert wird, dann ist vorher natürlich völlig klar, in welchem Zusammenhang soll das Präparat gezeigt werden, wie muss die Haltung, was möchte man damit aussagen, und auch die Techniken und die Materialien, die da verwendet werden, sind aufwendiger, sind teurer, erfordern mehr Know-how und sind einfach eine andere Herausforderung für die Kollegen aus der Präparation.
Wie alt sind denn die ältesten Objekte? Also manche Objekte sind ja älter als das Museum selbst, ne?
Ja, wir haben tatsächlich Vögel, die nachweislich jetzt über 200 Jahre alt sind. Das Problem bei den ganz alten ist, dass sie oft nicht sehr genau datiert sind. Also wir wissen bei einigen Objekten beispielsweise, dass sie um 1790 gesammelt sind. Das älteste datierte Objekt in der Vogelsammlung, das ich gerade vor Augen habe, ist datiert mit 1779 und von James Cook auf Hawaii gesammelt worden.
Wow, also 1779, 31 Jahre älter als das Museum.
Ja.
Das ist schon ein Weilchen.
Ja.
Wann habt ihr schon mal einen echten Paradiesvogel von nahen gesehen? In der Ausstellung Zugvögel könnt ihr euch die Gesichter an den Scheiben plattquetschen und die Pracht von ganz nah genießen. Die Objekte aus der Sammlung wurden quasi aus dem Käfig gelassen. Da ist Lophorina magnifica magnifica. Die Paradiesvogelart wird ihrem Namen gerecht. Sie ist wirklich magnifik. Das krasse blaue Gefieder ist surreal intensiv. Mit Druckluft wurde den Präparaten der Staub der Zeit aus dem Gefieder geblasen. Und jetzt strahlt es wieder im alten Glanze. Bekannt sind Lophorina magnifica magnifica übrigens für ihren abgedrehten Balztanz. Es wird gehopst, es wird durch die Beine gelobt, dann die Flügel gehoben und der Kopf wild hin und her geschmissen. Ein eitler Birdie mit Schwung im Gefieder. Eieieiei! Ganz in der Nähe, in der Kiste daneben, sind die kleinen Kolibris, Melisuga minima. Ein 5-Cent-Stück ist schwerer. Insights zum Präparieren könnt ihr in der Folge Make-up für die Ewigkeit nachhören. Aber nicht nur die Präparate stehen in neuem Glanz da. Das Museum ist gerade auf dem besten Wege in die Zukunft. Wer die Folge »Wie baut man der Natur ein Haus?« gehört hat, weiß: Das Gebäude ist vergleichbar mit so manch einem Vogel aus der Sammlung, bevor er vom PräparatorInnen-Team wieder schick gemacht wurde. Wunderschön, aber arg in die Jahre gekommen, etwas staubig und zerrupft. Dank dem Einsatz von Direktor Johannes Vogel und Geschäftsführer Stefan Juncker wird das Gebäude gerade erneuert. Während laufendem Betrieb. Ausstellung und Umzug laufen parallel. Und das bringt manche auf Ideen.
Bonnie, jetzt habt ihr da 187 Kisten waren es, ne?
Ja, genau.
Und daraus müsst ihr eine Ausstellung konzipieren. Wie macht man eine Sammlung zur Ausstellung?
Also es geht tatsächlich schon los mit dem Ausstellungsdesign, dass es halt in diesen Transportkisten ist und diese Optik des Umzuges quasi aufgenommen wurde. Wobei wir da ja auch uns abstimmen mussten, dass es halt irgendwie für die Sammlung tatsächlich gut funktioniert. Und wir haben dann entschieden, dass es dann halt so Sichtfenster gibt, dass man einen Einblick in diese Kisten kriegen kann. Sie sind alle gefüllt, aber 50 haben halt eben so ein beleuchtetes Fenster. Und tatsächlich dadurch, dass die Sammlung ja diese Kisten gepackt hat, ist die Anordnung irgendwie vorgegeben. Da können wir jetzt auch nicht viel dran ändern und du hast halt diese Menge an Objekten. Üblicherweise würdest du vielleicht eher dich in ein Thema einwühlen und mal gucken, okay, was kann man für Geschichten erzählen und dann gezielt Objekte eben auswählen. Und jetzt ist es quasi genau andersherum. Dass man gucken muss, okay, was haben wir denn alles und welche Geschichten wollen wir denn davon erzählen, was vielleicht auch so ein bisschen die Schwierigkeit ist. Wie wählt man denn dann da aus? Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen das halt nicht alleine machen, sondern wir wollen halt diesen Ausstellungsentwicklungsprozess öffnen. Dass wir halt mit Leuten ins Gespräch kommen, dass wir Besuchende hinter die Kulissen führen und einfach mal gucken, wie reagieren sie denn auf die Objekte. Es hat ja eine ganz andere Ästhetik, wenn du plötzlich vor 11.500 Objekten stehst, anstatt wenn du ein Objekt quasi in den Mittelpunkt setzt. Und dann halt zu gucken, okay, was kommen denn da vielleicht für Fragen, was kommen für Anekdoten, warum?
Also Teilhabe und Transparenz war euch wichtig. Wie habt ihr das bewerkstelligt? Also ihr könnt ja nicht einfach vorne stehen am Museumseingang und sagen, so, okay, wir haben jetzt hier eine neue Ausstellung, die wir gerade planen. Was wünschst du dir denn?
Na, teilweise kann man das tatsächlich schon machen. Also wir haben teilweise, sind wir einfach durch die Ausstellung gelaufen, haben ein paar Leute gefragt, wo habt ihr Lust, irgendwie hinter die Kulissen mitzukommen? Und kommt einfach mal rein, lasst euch mal auf dieses kleine Experiment ein. Okay. Und ich glaube, es ist halt wichtig, irgendwie unterschiedliche Angebote zu schaffen. Also relativ niedrigschwellige Sachen, dass du halt einfach mal irgendwie mit uns ins Gespräch kommst, dass du vielleicht deine Fragen auf einem Zettel notieren kannst und dann einfach an die Kisten kleben kannst, ohne unbedingt in Gespräch kommen zu müssen. Mhm. Gleichzeitig haben wir aber auch größere Befragungen gemacht. Wir sind mit Leuten über mehrere Stunden in Workshops in den Sälen gewesen. Oder haben irgendwie auch Prototypentests gemacht. Dass wir halt wirklich gucken, okay, dass sich das quasi immer so ein bisschen aufstaffelt, das Angebot.
Gibt es Objekte, wo die Leute mehr hängen bleiben? Gibt es so Objekte mit Wow-Effekt?
Schwer zu beurteilen, weil letztendlich macht so ein bisschen die Masse tatsächlich. Mhm. Also das war letztendlich auch dieser Wow-Effekt dieser ganzen Ausstellung, dass alle erstmal begeistert waren von der Menge. Aber was man schon merkt, ist, dass die Leute vor allem die Vögel toll finden, die sie wiedererkennen. Und dann manchmal vom Nahen sehen können. Also sonst Vögel hört man ja meist eher oder sieht sie von weiter weg, da halt näher rangehen zu können. Oder die, die so optisch so ein bisschen aus der Masse hervorstechen. Also die besonders Großen, die Kleinen, die besonders Bunten, die mit der besonderen Schnabelform. Das sind die, wo man zuerst drauf geht.
Ja, ergibt Sinn. Welche Fragen kamen denn von den Besuchenden?
Ach, es waren hunderte von Fragen. Es war wirklich ein buntes Potpourri an Fragen. Also übergeordnete Sachen wie, woher kommen die Vögel? Welche sind einheimisch? Wie alt sind sie? Wie werden sie überhaupt präpariert? Aber auch sowas wie, ja, warum sehen die eigentlich teilweise so zerzaust aus? Warum haben die teilweise keinen Kopf? sind ja auch einige noch eben tatsächlich kopflos bei uns in der Ausstellung oder in der Sammlung.
Warum ist das so? Auch zurückzuführen auf den Zweiten Weltkrieg?
Ja, genau. Also bei den ganzen Reparaturarbeiten wird nur fixiert, was da ist, wieder gerichtet, was da ist. Es wird nichts zusätzlich angebracht. Also wenn ein Kopf fehlt, weil das Tier einfach durch die Schall- oder durch die Druckwelle der Bombentreffer irgendwie durch die Gegend geflogen ist, dann bleibt das auch so. Dann wird kein künstlicher Kopf da angesetzt.
Oder wenn der Schnabel abgebrochen
ist. Genau, richtig, ja. Oder wenn ein Schnabel abgebrochen ist, dann wird er eben nicht nachmodelliert irgendwie und wieder ersetzt, sondern dann bleibt es eben halt so.
Bonnie, ihr habt ja dann angefangen zu sortieren aus den Fragen und Themenfelder gebaut, ne? Welche Themen sind da schlussendlich zusammengekommen?
Am Ende sind es 7 Themenkomplexe geworden. Wir fangen, also wenn man reinkommt, fängt es an mit der Geschichte der Sammlung tatsächlich. Mhm. Ich meine, teilweise 200 Jahre alte Objekte, da kann man einiges erzählen. Dann gab es viel zu Vogelarten, ihren Eigenschaften, was sind vielleicht so ein paar Besonderheiten. Es gibt einen Themenkomplex, da geht es um Präparation und Konservierung. Wie funktioniert das alles überhaupt? Historische Kontexte waren ein großes Thema, weil sie eben aus einer anderen Zeit stammen. Viele Besuchende haben sich auch gewünscht, mehr zu Umweltschutz und Artenvielfalt zu erfahren. Gleichzeitig aber auch noch, was für Forschung passiert überhaupt bei uns am Haus und wie wird diese Sammlung letztendlich genutzt? Und ein letzter Punkt ist quasi die Mensch-Vogel-Beziehung. Es war eben ganz schön zu sehen, dass die Leute nicht nur irgendwie ihre Fragen dagelassen haben, sondern dass sie eben auch angefangen haben, über ihre persönlichen Vogelerlebnisse quasi zu erzählen. Und das ist immer ganz schön zu sehen, wenn man dann ein Objekt sieht und dann plötzlich die Erinnerungen dann hochkommen.
Aus dieser Metaperspektive betrachtet, wie lässt sich das Verhältnis Vogel-Mensch beschreiben? Wahrscheinlich sehr vielfältig, ne? Also ich gucke gerade, was ich für Erinnerungen an Vögel habe. Also das Letzte war, dass ich auf so einem Bauernhof war, beziehungsweise da vorbeigegangen bin und habe gesehen, dass die Graupapageien einen Käfig hatten. Und ich dachte, wow, so große Tiere in so einem kleinen Käfig, wie grausam. Also einfach mal Vogel halten zu Hause. Und auch wenn man in Zoos unterwegs ist, finde ich, manchmal, wenn man diese großen Tiere sieht mit ihren großen Spannweiten und dann sieht man den Käfig oder das Gehege und denkt so, wow, okay, ich weiß gar nicht, ob die da überhaupt richtig fliegen können. Das ist so eine Sache, die mir auffällt. Dann nistende Tauben in Berlin natürlich, die überall nisten. Was gibt's noch bei mir? Ich wohne in einem Haus, da gibt's eine ganz laute Sperbergruppe, die morgens irgendwie bei Sonnenaufgang und abends bei Sonnenuntergang sich in so einem Busch trifft und dann irgendwie den Tag bespricht. Ich weiß nicht, was da los ist, aber man kann die Uhr danach stellen. Punkt, Sonnenaufgang, bang, geht's los. Sonnenuntergang, hören die wieder auf. Habt ihr dafür vielleicht mal für mich eine Begründung? Warum ist das so?
Da würde ich jetzt erstmal vorsichtig herausfinden, von was für einer Vogelart wir reden, weil nach Sperber klingt das nicht.
Nee? okay. Ich habe immer gedacht, das sind Sperber. Also akustisch klingen sie auf jeden Fall so. Okay, gut.
Lässt sich dann mal vorbeikommen.
Genau.
Wie lässt sich denn das Verhältnis Vogel-Mensch beschreiben, wenn man das so übergeordnet tun kann?
Also Menschen waren grundsätzlich schon immer von Vögeln irgendwie fasziniert. Also es geht ja schon mit Höhlenmalereien los und der Traum vom Fliegen, der ist ein wahnsinnig großes Thema oder auch vom Fliegen träumen oder wie fühlt sich das überhaupt an, weil man das ja nicht nachvollziehen kann, wie das so ist. Ich würde sagen, zwiegespalten. Also Leute erzählen immer eher so schönere Geschichten als Frühlingsboten, als eine Erinnerung an einen Urlaub. Was gerne in den Erzählungen vergessen wurde, ist sowas wie, dass Vögel auch auf dem Speiseplan landen, teilweise. Mhm. Oder auch diese Geschichten, ne, wenn die Möwe irgendwie mal das Essen klaut und so. Also das kommt dann immer relativ schnell hoch. Aber es ist halt, dadurch, dass es halt Wildtiere sind, sind sie aber trotzdem so nah an uns dran. Das ist halt eine wirkliche Besonderheit.
Mhm. In unserer Architekturfolge haben wir darüber gesprochen, dass das Museum ja ursprünglich so geplant war, dass alle Sammlungen öffentlich zugänglich sind. Deswegen sind in dem Vogelsaal auch so wahnsinnig hohe Decken und Fenster. Ist das Konzept Ausstellung und Sammlung mehr miteinander zu verbinden eher jetzt etwas für die Zukunft?
Absolut, das wird uns die kommenden Jahre auf jeden Fall noch beschäftigen. Also die öffentlichen Sammlungsräume, da wird es einige geben. Gleichzeitig wird auch die Ausstellungsfläche grundsätzlich im Rahmen unseres Zukunftsplans erweitert. Und das ist dann halt, so öffentliche Sammlungen sind dann so eine Schnittstelle zwischen Besuchenden, der Sammlung und der Forschung. Und das ist total toll, diesen Öffnungsprozess halt irgendwie weiter voranzutreiben. Und naturkundliche Sammlungen laden da quasi auch zu ein, irgendwie mit Leuten ins Gespräch zu kommen über Fragen wie Artenverlust. Und dann die Objekte bieten da halt einen total guten Gesprächseinstieg. Und es ist halt auch tatsächlich, wenn du Sammlungen öffentlich zeigst, also es ist natürlich eine andere Art der Ausstellung. Du siehst halt viel, viel mehr. Du bist vielleicht auch so ein bisschen überfordert teilweise. Und dann ist es unsere Aufgabe, da den richtigen Kontext reinzusetzen. Aber es nimmt dem Ganzen vielleicht auch so ein bisschen das Geheimnisvolle, das Mystische, was ein Museum vielleicht oder ein Forschungsmuseum vielleicht auch hat. Und deswegen ist das ein total cooler Ansatz, dass es dann so zukünftig auch mehr Einblicke gibt.
Was nehmt ihr noch mit von dieser Ausstellung, die jetzt geschaffen wurde, in die kommenden?
Also das Prinzip Partizipation wird auf jeden Fall bleiben. Es war total inspirierend für uns, diese Perspektive tatsächlich von außen auf unsere Objekte zu bekommen. Und das werden wir definitiv weitermachen, weil das auch einen Einfluss auf die Arbeit von uns als Kurationsteam eben hat. Und es wird weiterhin so sein, dass wir austesten werden, okay, welche Beteiligungsformate funktionieren irgendwie gut? Wie kommt man mit Leuten gut ins Gespräch? Wie kann man das machen? Und die nächsten Säle, mit denen wir uns befassen, das sind Teile der Säugetiersammlung. Es ist einmal der Saal zu Geweihen und Gehirn und einmal der Saal zu Schädeln und Skeletten. Und da sind wir gerade auch schon dabei, hinter die Kulissen zu gehen, dass Leute sich mit ihren Fragen an den Objekten beteiligen können.
Ah, schön.
Die Sammlungsobjekte sind von unschätzbarem Wert. Und mit Auszug aus dem Vogelsaal öffnet sich ein wahrer Wissenstresor. Die Vogelpräparate sind nämlich echte Zeitzeugen. Sie erzählen Geschichten. Welche Vogelart steckt hinter Hitchcocks Film »Die Vögel«? Was hat es mit der Spatzensteuer auf sich? Warum haben die Pinguinpräparate so ungewöhnlich lange Hälse? Und wozu braucht der Toucan so einen riesigen Schnabel? Das sind Fragen, die die Ausstellung für Besuchende beantworten kann. Aber auch um die Fragen der Forschenden beantworten zu können, sind sie unersetzbar. Nur wie viele Exemplare sind nötig? Reichen 2 Star-Exemplare oder braucht es Hunderte?
Die Sammlungen sind ja der größte Schatz, den das Museum hat. Wie viele Exemplare pro Art werden da aufgenommen? Ist das so wie bei der Arche Noah, dass immer ein Männchen da ist und ein Weibchen?
Das kann man so pauschal überhaupt nicht beantworten. Letztendlich würden wir tatsächlich viel mehr nehmen und in die Sammlung integrieren wollen, als einfach tatsächlich präparierbar und zu lagern ist. Das sind dann eher die limitierenden Faktoren, als dass wir von irgendeinem Material genug hätten. Aber natürlich ist es schon so, dass man versucht, möglichst viele Forschungsfragen beantworten oder die Infrastruktur dafür zu schaffen, die beantworten zu können, die beforschen zu können, indem man ein großes Spektrum an, es sind ja nicht nur Vogelpräparate, wir haben ja nun auch Vögel in Alkohol, wenn man die Organe untersuchen möchte oder das Gewebe. Wir haben Skelette, wir haben einzelne Flügel, wir haben Federn, wir haben Eier, wir haben Nester und all diese Sammlungsteile werden weiterentwickelt. Überall da gibt es Neuzugänge und letztendlich gibt es Arten, insbesondere die sehr weit verbreitet sind. Oft, da lohnt es sich einfach auch große Serien zu haben aus verschiedenen Teilen des Verbreitungsgebiets. Dann eben verschiedene saisonale Kleider und Männchen, Weibchen, Altvögel, Jungvögel, um einfach wirklich möglichst viele Forschungsfragen beantworten zu können.
Ja, bei den Staren ist das so, ne? Ihr habt, glaube ich, 500 Stare?
Ja, genau. Also bei den Belgen, etwa 500 Belgen ist der Star am besten vertreten. Und das ist eben tatsächlich auch ganz spannend, weil da wirklich aus allen Unterarten, aus allen geografischen Teilpopulationen Individuen dabei sind und auch aus den Übergangszonen, sodass man einfach den Artbildungsprozess da wirklich beforschen kann.
Gibt es auch besonders seltene Exemplare, wo es noch ein Exemplar gibt?
Wo es nur ein Exemplar in der Sammlung gibt, gibt es natürlich etliche. Das muss nicht zwangsläufig sein, dass die Vogelart extrem selten ist. Das kann auch sein, dass die Objekte beispielsweise oder ein Teil der Objekte im Krieg verloren gegangen sind und deshalb nur noch eins da ist sozusagen. Oder es kann auch sein, dass die Arten einfach in sehr schwer zugänglichen Lebensräumen vorkommen und dementsprechend nicht viele in den Museumssammlungen sind. Aber natürlich gibt es auch solche, die extrem selten sind, vom Extremfall, dass sie bereits ausgestorben sind in freier Natur oder grundsätzlich in Wildpopulationen bis hin zu stark bedroht oder nur sehr lokal vorkommend. Es gibt alle Bandbreiten.
Und wird so ein Objekt dann besonders aufbewahrt, wenn man weiß, okay, davon gibt es nur noch ein Exemplar?
Ja, schon. Also die besonderen Seltenheiten der Sammlung, da haben wir schon einen gesonderten Blick drauf und die werden teilweise extra gelagert. Allerdings haben wir insgesamt sehr, sehr viele sehr seltene Objekte, sodass man nicht alles irgendwie separieren kann und die Sammlung auseinanderreißen kann. Und manchmal weiß man es auch gar nicht. Dann bekommt man das jetzt ganz zufällig mit. Dann hat man irgendeine Unterart von irgendeiner Vogelart, die auf irgendeiner indonesischen Insel vorkommt. Und da hat man dann vielleicht zwei in der Sammlung und erfährt dann ganz zufällig durch Gäste, dass man das einzige Museum ist, offenbar, was von dieser Unterart, von dieser speziellen Insel dann eben diese Teilpopulation von der Vogelart eben bereithält.
Also man weiß auch wahrscheinlich gar nicht ganz genau, was ist das wertvollste Objekt in der Sammlung, welche Objekte sind nicht so wertvoll oder habt ihr das auch im Überblick?
Ja, das kann man ja gar nicht benennen. Es kommt ja auf die Fragestellung und die Perspektive an, was man als wertvoll erachtet. Mhm. Jemand, der taxonomisch sich mit einer Vogelgruppe beispielsweise befasst, für den ist das Highlight das seltenste und schwer zugänglichste Objekt aus dieser Artengruppe. Für einen Wissenschaftshistoriker ist es vielleicht von bedeutenden Sammlern oder von ein besonders altes Exemplar. Kommt immer darauf an, mit welcher Forschungsfrage, mit welcher Perspektive man in die Sammlung geht.
Ja, auch. Aber ich meine, bei den Dinosauriern, die ihr ausgestellt habt, kann man ja sagen, welcher der wertvollste ist.
Ja, weil Dinosaurier auch gehandelt werden und dann natürlich einfach auch Zahlen hinterstehen, also einfach Geldsummen. Das ist ja in den anderen Wirbeltierklassen etwas anders. Bei den Vögeln, die sind alle streng geschützt, fast alle und fast überall, sodass die auch keinen Handelswert haben.
Sammelt man denn heute in Anbetracht des schwindenden Artenbestands anders? Also ist das noch einfach erlaubt, einen Vogel für eine Sammlung zu töten? Oder wie wird heute gesammelt?
Tatsächlich wird heute sehr anders gesammelt. Es wird gezielt gesammelt und es wird großteils überhaupt nicht mehr gesammelt. Also es gibt wenige Länder, die das noch aktiv machen und auch wenige Länder, in denen das möglich ist. Und ob das gut und richtig so ist, kann man sich drüber streiten. Ich bin sehr froh, dass das Sammeln, wie man es früher betrieben hat, so erstmal alles schießen oder fangen, was man kriegen kann und dann gucken, was es ist und wofür man es braucht. Davon sind wir zum Glück weit entfernt mittlerweile. Man hat auch viele Möglichkeiten, die Tiere zu beproben und zu untersuchen, ohne sie als Museumsexemplar enden zu lassen.
Einige Objekte, das hatten wir ja vorhin geklärt, sind älter als das Museum selbst. Wie aktuell ist die Sammlung heute noch und was wird noch daran geforscht?
Na, aktuell ist sie natürlich immer. Wir versuchen auch die Begleitdaten immer möglichst aktuell zu haben, was die Fundorte betrifft, was die Taxonomie betrifft, was das Wissen über die Umstände, wie die Tiere zu uns gekommen sind, betrifft. Da versuchen wir durch eine moderne Datenbank eben immer alle gewonnenen Erkenntnisse eben auch direkt mit dem Objekt zu verknüpfen und dann eben so anzureichern. Und Forschungsfragen gibt's ganz viele, für die das Alter des Objekts keine Rolle spielt, beziehungsweise sogar genau diese Sachen interessant sind, wenn man alte Serien vergleichen kann. Man denkt man zum Beispiel an Klimaforschung, wenn man zum Beispiel ermitteln möchte, ob sich Gelegezusammensetzung oder Schalendicke oder irgendwie die Gelege von Vogeleiern im Rahmen des Klimawandels irgendwie verändern beispielsweise, dann ist man darauf angewiesen, dass man auch Serien von früher und aus allen möglichen Epochen und Zeiten hat, die man dann mit den heutigen vergleichen kann. Und natürlich kommen auch heute noch Objekte frisch in die Sammlung. Nur, dass sie dann eben nicht aktiv geschossen oder gefangen wurden, um als Museumsexemplar zu enden, sondern sind es in der Regel Objekte, die zufällig irgendwo aufgesammelt wurden, weil sie dort irgendwo verstorben, verunglückt, verunfallt sind.
Partizipation, das ist ein roter Faden, der sich durch das Museum, durch die Sammlung und natürlich auch hier durch den Podcast zieht. Und da sind wir jetzt angelangt. Unser treuer Kooperationspartner, die Berliner Sparkasse, der macht diesen Podcast ja erst möglich und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFM Berlin seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, immer schon vor der nächsten Beats and Bones-Folge gefragt und von uns gibt es dann nämlich ein Reel und in diesem Reel ist eine Schätzfrage enthalten, bei der ihr fleißig mitraten dürft und die Auflösung gibt es dann hier immer im Podcast, professionell beantwortet von den Menschen, die es wissen, den Expertinnen und Experten des Museums. Bonnie, Pascal, ich bin gespannt, ob ihr die Frage beantworten könnt. Und zwar, wie viel Kilometer legt die Küstenseeschwalbe jährlich ungefähr zurück? Sind es 50 oder 80.000 Kilometer? Ich denke, es ist mehr als ein Vielflieger. Habt ihr da eine Antwort? 50 oder 80.000 Kilometer?
Ja, das sind tatsächlich unglaubliche eher 80.000 Kilometer. Das heißt so im Schnitt, je nachdem aus welcher Population man die Tiere anschaut, sind es 50 bis 70.000 Kilometer, nicht selten auch 80.000 Kilometer und der Rekordhalter liegt bei über 90.000 Kilometer. Und die kommen eben tatsächlich zustande, weil die Vögel von ihren arktischen Brutgebieten bis an den Südpol, bis an Südafrika und auch bis an die Antarktis ranziehen und das eben dann auch dann wenige Monate später wieder auf dem Rückweg die gleiche Strecke zurückgelegt wird.
Wow. Ich habe gerade mal nachgeguckt, der Weltrekordhalter im Vielfliegen, Tom Stuckert, ist ein Automobilhändler, glaube ich. Der ist 37 Millionen Kilometer geflogen und das entspricht 48 Reisen zum Mond und zurück. Der hat auf jeden Fall einen relativ großen ökologischen Fußabdruck. Vielen Dank an euch beide, dass ihr hier wart. Es war sehr spannend.
Ja, sehr gerne, dass wir hier sein durften.
Wer noch nicht ganz aus der Vogelwelt hinausflattern möchte, hört gerne mal in unsere Folge Federleicht, warum Vögel fliegen rein. Da sprechen wir mit Vogelforscherin Dr. Silke Franert übers Fliegen und nehmen einige Exemplare aus der Sammlung noch etwas genauer unter die Lupe. In der nächsten Folge Beats and Bones geht's mit Parima und Konstantin um etwas, um das sich in diversen Berlin viele, viele Gespräche drehen, nämlich das Essen. Im Experiment Weltacker wird getüftelt, wie die Ernährung der Zukunft aussehen könnte. Was die beiden herausgefunden haben und ob wir jetzt wirklich alle vegan werden sollten, das verraten sie uns in 2 Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und fröhlich und lasst uns ein paar Kommentare und Sternchen auf Spotify da. Darüber freuen wir uns sehr. Bis dann, ciao!